Ganz schön kalt draußen, aber du kannst dir ja warme Gedanken machen über deinen nächsten Urlaub mit Holiday Check. Und aktuell macht es besonders viel Spaß, dank der Holiday Check Neujahrskracher. Das perfekte Angebot findest du mit Hilfe von über 10 Millionen echten Bewertungen von Urlaubern. Sichere dir jetzt bis zu 400 Euro Rabatt und buche doch direkt nach diesem Podcast deinen Urlaub 2023 auf holidaycheck.de/deals.
Jetzt ist er am Laufen!
Jetzt kommt er.
Er ist am Laufen, Olli! Ich drück auf den Knopf!
Drück mal rauf, der jetzt.
Drück mal auf den Knopf! Fest und flauschig, er ist am Losgehen wieder. Kommen die beiden angeritten auf ihren Pferden, du. Ja. Die fahren geliefert und Stefan aus, gemeinsam aus dem Sonnenuntergang kommen sie da rein.
Nacken Oberkörper.
Ja.
Das sind die beiden. Von der roten Gourmet-Fraktion.
Man weiß gar nicht, wo das Ackergaul anfängt und wo der Podcast da aufhört.
Wir sind auf alle Fälle auf dem Weg ins Studio.
Spiel mir das Lied von Spotify. Ja, welches denn? Alle. Hauptsache, die Künstler verdienen nichts.
Neil Young ist ja nicht mehr dabei. Den haben wir erschossen, den Gaul.
Weil er sich nicht gefügt hat in allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Der hat sich nicht gebeugt. So wie wir. Aber wir zerstören das System von innen.
Wir sind die glorreichen zwei. Piau, piau, piau. Schießen schneller als ihr Schatten.
Beeilt euch, Alter. Wir sind unterwegs mit dem Lasso und fangen die dicken Fische ein.
Die lockersten Zungen von Tennessee.
Und Massachusetts. Sag mal Massachusetts.
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 Massachusetts. Massachusetts.
So, jetzt komm hier, Morricone. Blas ihn an.
Massachusetts.
Unblast ist.
Es ist der 1. Februar. Herzlich willkommen in der KW5. Herzlich willkommen, hallo, bei Boomer Cringe. Es ist mein großer Geburtstagsmonat. Ich werde jetzt 42 Jahre alt in 22 Tagen.
Ja, es ist immer noch kein Grund, das hier öffentlich in der Sendung zu sagen.
Möchte ich diese Jahre, damit ihr jetzt schon mal eure Pakete in die Post geben könnt, damit die rechtzeitig bei mir ankommen.
Hast du denn eine Amazon-Wishlist abgegeben?
Habe ich abgegeben, genau. Und ich wünsche mir in diesem Jahr einen Elektro-Maybach.
Einen Elektro-Maybach?
Ja, einen elektrischen Maybach wünsche ich mir.
Dann gibt es bestimmt so Leute, die das organisieren. So, du hast da so Fans, die dich vergöttern, die das irgendwie versuchen zu realisieren, die jetzt auf alle Fälle so eine Charity-Aktion machen,
nein, wo das Geld gespendet wird. Nein, mir kommt es ja gar nicht auf materielle Sachen mehr an. Das ist ja alles, muss ja gar
nicht
mehr sein.
Stimmt, du hast ja auch inzwischen 3 oder 4 Elektroautos, ne?
Ich habe 3 oder 4 Elektroautos in meiner Riesengarage stehen. Ich habe so viele Elektroautos, teilweise auch so elektrische Oldtimer, dass ich die bei so einer offenen Garage, wo am Wochenende auch so autointeressierte Besucher sich dann Privatautos und Sammlerstücke von Leuten wie mir angucken können, in der Nähe von Brandenburg an der Havel ist da so eine alte Scheune, die wir umgebaut haben. Einfach so ein paar Petrolheads und ein paar Elektrofreaks, Leute, die den gleichen Mindset haben wie ich, und wir stellen unseren Besitz aus und zeigen den anderen Leuten, die nicht so viel haben wie wir.
Und er seid wieder genervt, wenn es wieder keine Tanksäule gibt, beziehungsweise so eine Aufladestation. Oder die wieder nicht funktioniert oder die kooperiert mit dem Kabel.
Olli, mein Lieber, ganz kurz, wie treffe ich dich jetzt gerade? Wie finde ich dich vor?
Triggerwarnung, ganz kurz, Triggerwarnung am Anfang der Sendung.
Okay.
Wenn ihr leicht erregbar seid, dann hört diese Sendung nicht, weil Jan sieht heute wirklich verdammt gut aus. Er ist geduscht, er ist gekämmt, der Bart ist richtig. Er hat so ein weißes Til Schweiger-Oberteil an. Und er hat so ein Stefan Raab-Lachen. Also als wenn er irgendwie gerade mit dem Supermodel noch in der Loft gesessen hat und dann direkt kurz nach unten gekommen ist, um diesen Podcast zu machen. Triggerwarnung, wenn ihr leicht erregbar seid, das wird sich bestimmt auch auf seine Stimme heute abfärben.
Ja, weil ich habe überlegt, jedes männliche Podcast-Duo, davon gibt es in Deutschland ja ungefähr 40 Millionen, hat immer einen, der so ein bisschen der nachdenkliche Philosoph ist, das ist in diesem Fall bist du das, und der andere ist die Sexmaschine. Also bei Markus Lanz und Richard David Precht beispielsweise ist Precht die Sexmaschine und Markus Lanz der Philosoph, und das wäre wäre ich halt die Sexmaschine und du der Philosoph.
Obwohl, kann ich nicht beides sein und du auch? Können wir nicht beides Sexsymbole und Philosoph, also Sexmaschine?
Ja, oder wir wechseln es für dieses Mal neu ausgeknobelt, wer dieser Woche das Sexsymbol ist.
Aber du hast
ist.
Schon mal den Dalai Lama getroffen im Gegensatz zu mir und erzählt es auch in jedem zweiten Podcast.
Ich habe den Dalai Lama getroffen?
Achso. Ja, Markus Lanz sagt immer, er hat irgendeinen getroffen. Ich habe ja mal mit dem Dalai Lama mal zusammen irgendwie die Nordalpen überquert und dabei sind wir ins Gespräch gekommen und so.
Das Ach Quatsch, Marc, das ist ja der Dalai Lama, oder wahrscheinlich war es einfach nur eine ältere Dame in einem Orange.
Wahrscheinlich wurde er gezwungen
dazu. Nein, das war einfach eine ältere Dame in einem orangefarbenen Kleid, die er irgendwie
getroffen hat. Das war die gleiche Dame, die verwechselt wird mit Montana Black.
Ich glaube, Markus Lanz hat einfach auf der AIDA Luna hat er einfach eine Dame in einem curryfarbenen Oberteil getroffen und hat es hinterher so ausgelegt in seiner Fantasie, dass das der Dalai Lama war, um sich wichtig zu machen. Kann ja, ich mir nicht vorstellen.
Man kann alles erzählen. Auch hier in der Sendung sind schon einige Räuberpistolen, sage ich
wo
mal.
Hat er denn, wo hat denn Markus Lanz den Dalai Lama getroffen? Backstage bei Giovanni Di Lorenzo bei 3
Artemis,
nach 9?
Im Artemis, nach einer langen,
Eure Heiligkeit, Herr Dalai Lama, entschuldigen Sie. Über Dalai Lama darf man übrigens das einzige religiöse Oberhaupt, spirituelle Oberhaupt, wo man ein bisschen Witze mit drüber machen kann, weil der ist, das, da ist Humor, gehört mit zur Religion.
Da ist Humor, genau, gehört dazu. Deswegen machen wir auch über den Dalai Lama Witze.
Über den
das
Papst
Gute
nicht.
Ist, der Dalai Lama muss sich im Puff nicht umziehen. Der darf in dem Gewand, der muss ja nur den Rock hochheben. Kein Witz. Ist ja nun mal so.
Ja.
Ich habe ja viel Erfahrung gesammelt durch meine Arbeit, in meiner journalistischen Arbeit in verschiedenen Etablissements und habe gesehen, dass es oft der Fall ist, dass man sich in Bordellen vorher einen Bademantel anziehen muss. Und da das vom Dalai Lama die Tracht ja sehr ähnlich, sage ich mal jetzt, von der Funktion ist, muss der sich nicht umziehen. Der kann direkt reingehen.
Wie sieht das aus mit den Gewändern von katholischen Geistlichen beispielsweise? Die sind ja jetzt eigentlich auch relativ praktisch, wenn da jetzt nicht das Zölibat dazwischen wäre, relativ praktisch für ein Quickie.
Die müssen aber gar nicht erst im Puff gehen. Die nehmen sich, was sie wollen, gleich vor Ort. Das ist leider...
Ja, wir lachen darüber, aber so ist es die traurige Realität. Schade, dass es der Papst Benedikt der 16., dass er, obwohl er sich so engagiert hat...
Dass er es nicht geschafft hat,
dieses Unübel der Missbrauchstaten aus der Kirche einzudämmen. Er hat sich so engagiert wie kein zweiter Papst vor ihm. Aber es hat am Ende dann nicht gereicht. Es hat die Zeit... Er hat zu spät angefangen damit. Er hat erst vor einem halben Jahr angefangen.
Er hat erst zu spät bemerkt, dass da viel Scheiße am Dampfen war.
Naja, gut. Lass uns nicht in diese großen Themen reingehen. Nicht, dass der Spotify-Rundfunkrat nachher wieder tagen muss und wir Thema sind bei einer Sondersitzung. Das ist diese Woche, nachdem wir letzte Woche am Sonntag über Louis Klamroth gesprochen haben, muss ich mal sagen, gestern gab es eine große Sondersitzung des WDR-Rundfunkrates, wo, ich konnte erst gar nicht glauben, als ich das gelesen habe. Es hat natürlich auch die rechtskonservative Presse genüsslich ausgeschlachtet. Es gab eine Sondersitzung, wo sich der neue Moderator von Hart aber fair zu seinem Privatleben einlassen musste, beziehungsweise wo der Rundfunkrat es thematisiert hat. Und ich sag mal so, die Leute, die jahrelang irgendwelche Gesinnungstests beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk vermutet haben und das so unterstellt haben, denen ist schon aufgefallen, dass das, was da jetzt gerade im WDR-Rundfunkrat gestern beispielsweise passiert ist, einem Gesinnungstest, einem politischen, ziemlich nahe kommt, wenn nicht sogar einfach und vor allem völlig anlasslos. Ich habe es überhaupt nicht verstanden. Aber
wie anstrengend. Der ist ja noch ein junger Typ, ne?
Ja.
Junger Moderator, junger Journalist, fängst gerade irgendwie an und dann musst du dir so eine Scheiße reinziehen. Ey, ich finde das mal ganz ehrlich, das alles nur noch auf solchen unsicheren, tun wir da jemanden Unrecht und hier und da. Ey, wenn der gut ist, ist er gut, wenn er nicht gut ist, ist er nicht gut. Lass dir doch mal ein paar Shows jetzt moderieren. Ich guck's mir sowieso nicht an. Also deswegen kann ich nicht dazu sagen, weil es ist nicht meine Sendung.
Ey, Olli Schulz habt ihr sowieso verloren. Gebt euch gar keine Mühe.
Ich hab das nie geguckt. Vielleicht gucke ich es jetzt mal, weil wir so oft über Louis Klamroth geredet haben hier. Aber ich habe diese Sendung noch nie am Stück gesehen. Vielleicht mal beim Seppen 10 Minuten stehen geblieben. Mir hat das Konzept nicht gefallen. Wie gesagt, der heiße Stuhl damals. Mit
Percy
Peter
Hoven.
Bond.
Nee.
Wie hieß denn der heiße Stuhl?
Percy Hoven war doch heißer Stuhl.
Nein, der andere, der Akte später gemacht hat.
Ulrich Meier.
Ulrich Meier.
Der Ehemann von Bascha Mika.
Ja?
Ja, von ehemalige Taz-Chefredakteurin und dann, glaube ich, Frankfurter Rundschau. Aber ich bin mir
als
sicher...
Als Rio Reiser bei... kann man sich auf YouTube nochmal angucken. Wirklich, von wegen, wir sind jetzt gerade in schwierigen, merkwürdigen Zeiten und Diskussionszeiten. Dann schaut euch mal bitte der heiße Stuhl, ich glaube von 1992 an, Rio Reiser unterhält sich mit der Nazi-Band Störkraft und versucht mit denen irgendwie ein Gespräch. Das wurde wahrscheinlich fungiert natürlich von der Redaktion und Rio Reiser hat sich da irgendwie beschwatzen lassen, was natürlich ein kompletter Fehler war, sich da überhaupt hinzustellen und dieses Gespräch zu suchen. Aber da sieht man einfach mal, es war auch schon immer schwierig und es gab schon immer merkwürdige Arten, Sachen anzugehen und diese Sendung gehört dazu. Ich glaube, ihr findet das noch auf YouTube, kann ich nur empfehlen. Ein Stück Zeitgeschichte aus dem deutschen Fernsehen. Wo bist du? Du guckst ja gerade ganz aufgeregt
Ich habe mich jetzt hier gerade eingelesen in Ulrich Meier. Ich wollte mal checken, dass ich das richtig in Erinnerung habe.
Percy hat das nie gemacht. Mein Alter, Percy, ich weiß nicht, wie heißt der mit Nachnamen weiter?
Percy Hoven.
Hoven, nee, der hat das nie moderiert. Es gab noch einen zweiten heißen Stuhlmoderator damals. Ulrich Meier und der andere, der Name ist mir...
Also ich meine, dass die beiden...
Kannst du nicht mal jetzt kurz...
Muss
ich jetzt noch mitgoogeln oder was?
Hier googelt der Chef noch mit. Ich wollte eigentlich gerade sagen, dass mir aufgefallen ist im Wikipedia-Eintrag von Ulrich Meier. Ich habe gerade gecheckt, ob diese Information mit Bascha Mika richtig ist. Ich meine ja, dass die zusammen sind. Das habe ich mir immer gemerkt, Bascha Mika...
Du willst immer... Guck mal, dich interessiert mehr so Gossip. Gossip, genau. Olaf Kracht, Ulrich Meier und Steffen Halaschka haben den heißen Stuhl moderiert. Aber Halaschka nur in der Neuauflage 2016. Ulrich Meier und Olaf Kracht waren das.
So, und Ulrich Meier hat sich mal einen Rennwagen gekauft, hat aber dann, als er anfing zu moderieren, dieses Hobby wieder aufgeben müssen. Er hat einen Formel Ford und hat auch als Fahrer an Rennen teilgenommen. Aber als er dann als Produzent angefangen hat, nee, jetzt ist es Quatsch. Er ist zusammen mit Giorgia Torno und nicht mit Bascha Mika. Ich ziehe das alles zurück. Ich muss mich entschuldigen bei Bascha Mika und bei Ulrich Meier. Es ist Giorgia Torno, mit der Ulrich Meier verheiratet ist. Ich sehe es jetzt hier gerade auf einem Link. Es ist eine deutsche Journalistin, die ich optisch leider verwechselt habe mit Bascha Mika. Es tut mir leid, ich ziehe das alles zurück.
Okay.
Ist mir mega unangenehm, aber dass ich jetzt heute so gut aussehe und egal, so einen Blödsinn rede.
Wir haben ein paar Sendeminuten.
Ich sehe so gut aus und ich rede so einen Blödsinn. Ich bin wirklich ganz nah dran.
Aber meistens so, umso geiler man aussieht, umso oberflächlicher wird es. Weil du hast nämlich angefangen jetzt auf einmal, dich für äußere Sachen zu interessieren. Ja. Ich habe auch schon gesehen bei dir auf dem Tisch, da stehen manchmal so teure Produkte und so Cremes und so. Jetzt gerade nicht, aber ist mir schon mal aufgefallen. Du hast auch letztes Mal beim Weihnachtszirkus sehr gut gerochen. So nach drei verschiedenen Parfumarten. Eins für die Füße, eins für die Hüfte und eins für den Kopf oder so. Du warst auf alle Fälle, bist du ein Typ geworden, der so ein bisschen jetzt äußerlich
ich hab sich verändert. Ja, aber ja, ich
glaube, du hast zu viele Angebote und dir wurde zu viel geschmeichelt.
Ja, das heißt aber nicht nur, weil ich jetzt äußerlich Gas gebe in letzter Zeit, dass ich mein Inneres vernachlässige. Ganz im Gegenteil.
Metal Mittwoch mit Jan und Olli. Hard Rock, Heavy Metal, Speed Metal, Thrash Metal, Power Metal, Black Metal, Doom Metal, Gangster Metal, Metal.
So, und du wunderst dich jetzt vielleicht, Olli, warum ich jetzt von mir aus unabgesprochen, obwohl wir eigentlich noch die großen fünf heute vorhaben.
Für mich bist du der Markus Schenkenberg der Moderatoren. Sieht richtig geil aus, aber innen richtig hohl.
Ja, aber
du bist der Markus Schenkenberg bist du.
Du wunderst dich, warum ich jetzt Metal am Mittwoch gestartet habe. Es ist nur Folgendes. Wir haben letzte Woche
abzulenken.
Wir haben letzte Woche über Metal-Balladen gesprochen. Und jetzt möchte ich mal meine inhaltliche Stärke hier wieder ein bisschen betonen und immer auch mal zeigen, dass auch wenn Menschen sehr gut gerade einmal aussehen, dass es nicht heißt, dass sie dumm sind. Es ging nämlich nochmal, geht es nochmal um die letzte Folge von Metal am Mittwoch, wo wir letzte Woche über Metal-Balladen gesprochen haben. Und da ist es schon so, dass ich mir da ehrlich gesagt noch sehr viele Gedanken danach gemacht habe, weil irgendwas kam mir da komisch vor. Wir haben ja zum Beispiel über November Rain gesprochen.
Und über das Video,
und das über Sweet Child of Mine und so. Und da ist unter anderem von dir der Satz gefallen, dass Guns N' Roses so etwas sein wie der Erfinder der Metal-Ballade. Aber, und das möchte ich jetzt ganz kurz mal sagen, dass du hast auch noch gesagt, Poison zum Beispiel.
Ja,
und der Flappard sind, lass mich mal kurz ausreden. Dass dem
sind so ihr Trademarks.
Nein, das sind so die Nachrichten.
Was ihr jetzt, liebe Hörer und Hörerinnen, nicht seht, ist, dass Jan das gerade irgendwo
abzieht. Ich hab's dir extra aufgeschrieben. Pass auf. Und zwar Def Leppard, Love Bites, 1987. Dann
von der Hysteria.
Poison, Every Rose Has Its Thorn von 1988. Guns N' Roses November Rain kam erst 1991. So. Wenn man sagt, Sweet Child of Mine, was du gesagt hast, ist keine Ballade, wenn man sich auf diese Argumentation reinlässt.
Ja, das ist keine richtige Ballade. Also, wenn man wirklich erstmal jetzt richtig runterbrechen will, dann waren Black Sabbath die ersten, die eine richtige Ballade hatten mit Changes. Und das Lied packe ich jetzt heute mal auf die Liste. Den Song wurde auch ein paar Mal covered. Ist schon für mich eine erste. Ich weiß nicht, ob man Led Zeppelin, Stairway to Heaven oder sowas da mitrechnen will. Aber wenn wir jetzt bis in die 70er gehen, dann Black Sabbath haben auf alle Fälle mit Changes eine richtige Ballade gemacht. Auch Ozzy hat einige Balladen schon in den frühen 80ern gemacht. Mitte der 80er, da gab es schon längst Metal-Balladen. Es ist völliger Quatsch zu sagen, dass Def Leppard, Poison und so die ersten waren. Ich sag mal so, da ist das in den Mainstream
Nee. Und lass uns mal ein bisschen weiter zurückgehen. Weil, also, man kann doch eigentlich sagen, dass zum Beispiel Beth von Kiss eine der ersten harten Balladen war zum Beispiel.
Das kann man zum Beispiel sagen. Leider war ich nie so ein großer Kiss-Fan.
Wollte
aber auf Kiss zu sprechen kommen, weil heute vor 3 Tagen und 50 Jahren hatten Kiss ihr erstes Konzert gehabt und feiern 50-jähriges Live-Jubiläum. Unglaubliche Zahl. Eine Band, die ich mal ganz faszinierend fand, eine Zeit lang auch überhaupt nicht mochte. Vor allem in den 90ern oder 80er Jahren haben die so komische Platten gemacht. Das war es alles nicht mehr. Ich musste spät erst entdecken, was Kiss wirklich ausmacht. Ich packe jetzt mal einen Song von Kiss auf die Metal am Mittwoch-Liste natürlich.
Es gibt eine Metal am Mittwoch-Liste, genau. Die ist von Olli und mir mit gleichermaßen kompetent kuratiert. Und man muss mal sagen, wenn wir beim Thema Metal-Balladen sind, dass Judas Priest und Before the Dawn eigentlich die allererste echte Metal-Ballade war. Und
77, ne?
Von 78. Und lass mich eine Sache nochmal sagen. Du hast wirklich, was du letzte Woche gemacht hast, und das nehme ich dir persönlich übel, du hast die Compilation Metal Ballads 1 und 2 downgetalkt. Ich muss nur aber sagen,
die Cover, sie sind ja auch wirklich beschissen.
Nein, ich muss dir mal wirklich sagen, ich bin da sehr eng verbunden mit einer Person, die persönlich dafür verantwortlich war, diese Compilation zusammenzustellen.
Die haben die auch schon, da war ich schon mit der.
Und diese Person hat sich sehr engagiert. Soll ich dich ganz lieb von grüßen? Außerdem soll ich dich von dem hier grüßen.
Hey, hier ist Wolf Hoffmann von Accept und ihr hört Metal am Mittwoch mit Olli Schulz und Jan Böhmermann. Wir sehen uns bei der nächsten Accept-Tour. Metal Rules.
Ja, und was haben Accept erfunden? Sag mal, was haben die erfunden?
Was? German Metal, Alter.
Speed Metal, eigentlich Fast as a Shark, kann man sagen.
Fast as a Shark, ein unglaublicher Song. Und ich packe jetzt auch mal zwei Songs von Accept. Eigentlich wollte ich aber noch mal ein ganzes Special für Accept machen. Ganz liebe Grüße an die Band. Auch an Udo Dirkschneider, der natürlich schon seit langem nicht mehr Sänger ist, aber damals die goldenen Zeiten hat er, wo er gesungen hat. Aber auch danach respektabel immer weitergemacht, Accept. Eigentlich immer gute Platten gemacht. Princess of the Dawn und Fast as a Shark, der wirklich Happy Metal ja schon fast, also er wurde es ja genannt, mit diesem witzigen Anfang. Fast as a Shark, ein unglaublich schnelles Stück, geht richtig ab. Und Princess of the Dawn von Accept packen wir heute auf die Liste. Wir werden Accept aber nochmal im Weiteren mehr beleuchten bei Metal im Flow, weil es eine der großen, wichtigen deutschen Metal-Bands ist.
Und natürlich Accept, Inspirationsquelle unter anderem für Anthrax, Slayer, Metallica, alles so Gruppen, die später kamen und wo wieder voll. Deutschland
sind als international sind absolut. Wir die sehr verehrt. Gibt einige deutsche Metal-Bands, die international mehr verehrt werden, als sie im eigenen Land verehrt werden. Ich würde die Scorpions auch deutlich dazu zählen. Auch Halloween spielen natürlich in Südamerika und so. Einige größere Arenen als zum Beispiel in Deutschland. Ja, ey Jan, wir müssen noch, wenn du schon bei Metal am Mittwoch sind, ne? Ich werde zu viel auf Pantera angesprochen. Pantera sind von Rock am Ring runtergenommen worden.
Warum es das denn? Wegen der Cancel Culture und der Vogue-Bubble?
Und es gibt nicht gerade wenig Leute, die sagen, dass ich das überhaupt hier bei Fest und Flauschig aufgebracht habe. Das glaube ich jetzt nicht. Das Video kursiert seit 6 Jahren, wo Phil Anselmo, der Sänger, den ich echt immer richtig geil fand, deswegen habe ich da auch nur meine Meinung zugesagt, wo dann irgendwann das alles so gebröckelt ist, als der Vangelis angefangen hat, merkwürdige Ansagen zu machen. Und es war jetzt nicht dieser eine Ausfall, so viel kann ich auch mal sagen. Der hat viele Jahre viele fragwürdige Sachen gesagt. Und auch wenn ich die Platten noch so liebe, gehe ich nicht zur Reunion, aber nicht nur aus diesem Grund, sondern weil einfach die beiden Brüder und Hauptgründer der Band nicht mehr dabei sind und ich das mir nicht so angucken will. Weiß ich nicht. Ich glaube, ich gehe auch zu Metallica diesmal nicht. Wie gesagt, momentan hadere ich damit und fühle mich dann da irgendwie auch, denk so, ich habe Metallica das letzte Mal 98 gesehen oder 2000, wo sie diese runde Bühne hatten. Da habe ich sogar gearbeitet 2 Tage. Und am 2. Tag hat James Hetfield mich gegrüßt, weil ich musste ein Mikro bewachen, an dem er ein Stück gesungen hat. Und er hat mich wiedererkannt vom 1. Tag, weil ich stand direkt daneben und er hat gesehen, dass ich jede Textzeile mitgesungen habe. Und auf der anderen Seite stand mein Mitarbeiter Holländer Hans und hat auch alles mitgesungen. Und dieser goldene Moment, dann habe ich sie im Docks gesehen, 1995 zur Load- oder Reload-Tour und natürlich auch 89 gesehen. Und das sind so goldene Erinnerungen, dass ich glaube, dass es nicht mehr besser wird, wenn ich mir das angucke. Und es ist einfach eine riesige Maschine. Naja, zu Pantera noch mal ganz kurz. Ich weiß nicht, was man dazu jetzt sagen kann. Manche ärgern sich. Es gibt bestimmt die Möglichkeit, Pantera bei Solo-Shows zu sehen. Ich glaube, das Rock am Ring-Ding ist jetzt abgesagt. Und ich würde mal so sagen, ne, wenn von dir am Video rumkursiert, wo du irgendwie Hitler-Zeichen machst und dann auch noch hier 3 Finger machst, dann ist das irgendwie dein Fehler gewesen. Ja. Sorry, aber
ja, und dann muss man sich eigentlich auch nicht wundern, wenn da mal irgendeiner sagt, ja, ist das eine geile Idee, das auf so einem Mainstream-Festival zu veranstalten? Das ist überhaupt eine geile Idee, denen eine Bühne zu bieten. Es ist überhaupt eine geile Idee, dass ihr hier eingeschaltet habt bei Metal am Mittwoch. Und ich sag dir doch mal, Olli.
Der Abbinder noch.
Oder ja, aber lass mich noch mal ganz kurz, weil es noch in die Rubrik gehört, einmal noch ganz kurz sagen, dass es hier sehr genau gehört wird. Und du weißt, ich habe persönlich nicht so ein Draht zu Metal, aber ich bin so eng, wie Bushido zu seinen Hochzeiten angebunden war an die Berliner Clan-Szene, bin ich sehr, sehr eng. Ich habe da teilweise mit Generalvollmachten mich an wirklich große Player im Metal-Geschäft, im internationalen Metal-Geschäft gekettet. Und es wird sehr genau zugehört, was gerade auch aus deiner Richtung kommt. Und du kannst dir sicher sein, dass dann schnell
also
dann
mit Pantera war ein Fehler, willst du damit sagen, ne?
Nee, das nicht, aber das
ist. Was sagt denn deine Metal-Szene?
Mit dem Metal-Band.
Spezialisten
ja, dass du sagst, November Rain 1991, große Metal-Ballade. Und dann vergisst du Judas Priest.
Das ist die größte Metal-Ballade.
Judas Priest, einfach Judas Priest. Wie sieht's aus mit Saxon und Broken Heroes? Scorpions, ja, Still Loving Sexen You, Rainbow, nie. Catch the Rainbow. Oder
Catch the Rainbow, auch Ballad. Klar, und wie gesagt, es fängt alles eigentlich an mit Stairway to Heaven, vielleicht tatsächlich 1970 von Led Zeppelin, auch wenn das natürlich keine Metal-Band war, aber so eine Band, die dafür gesorgt hat, dass Metal daraus entstanden ist, ganz eindeutig.
Ja, komm, ist ja gut. So richtig kenne ich mich ja auch nicht aus.
Mit Young Lolly. Hard Rock, Heavy Metal, Speed Metal, Thrash Metal, Power Metal, Black Metal, Doom Metal, Gangster Metal, 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 Metal.
Na, träumst du auch schon von Sonne, Sand und Meer? HolidayCheck ist das Urlaubsportal für deinen Sommerurlaub. Checke immer vorher deinen Urlaub oder dein Hotel und gehe so auf Nummer sicher. Dabei helfen dir 10 Millionen echte Bewertungen. Mit dem Preisvergleich von Hotels und Pauschalreisen entdeckst du viele günstige Angebote durch eine Vielfalt an Anbietern. Erhalte bei HolidayCheck außerdem tolle Reisetipps und hilfreiche Informationen zu deinem Urlaub. Jetzt buchen und kräftig sparen. Sichere dir mit den HolidayCheck Neujahrskrachern bis zu 400 Euro Rabatt auf deinen Urlaub. Auf holidaycheck.de/deals.
Kommunikation ist ein wesentlicher Aspekt Ihrer Tätigkeit, auch wenn es nicht Ihre eigentliche Aufgabe ist. Mit den Formulierungsvorschlägen von Grammarly Premium senden Sie stets die richtige Botschaft. Sie sorgen für klare und konstruktive Texte und ersetzen negative Formulierungen automatisch durch lösungsorientierte Alternativen. So verbessern Sie Ihre beruflichen Beziehungen, bleiben auch bei Herausforderungen konstruktiv und helfen den Mitgliedern Ihres Teams, Ihre Aufgaben zu erfüllen. Und dank umfassender Umformulierungen, die Rechtschreibung, Grammatik und Klarheit berücksichtigen, verfassen Sie mit Grammarly effiziente und fehlerfreie Texte. Registrieren Sie sich jetzt kostenlos und erhalten Sie 20% Rabatt, wenn Sie auf Premium aktualisieren. Machen Sie es richtig mit Grammarly. Weitere Informationen finden Sie unter grammarly.com/podcast.
Aber du merkst, wie da so der Druck da ist. Ich gebe das ja auch nur weiter. Es kommt ja nicht von mir persönlich. Das ist ja
wirklich. Ja, ich merke, dass da eine Menge Feedback von deiner Seite kommt. Alle anderen kotzen im Strahl bei dieser Metal-Rubrik. Deswegen versuche ich sie eigentlich immer kurz zu halten. Aber Leute, auch ihr müsst manchmal durch Sachen durch. Dafür jetzt noch ein paar kleine Smalltalk-Geschichten. Vorgestern war meine liebe Freundin Naima da, die du auch schon kennst. Naima, die vom Adventskalender. Und dann macht sie den Rucksack auf und sagt, ey Olli, ich habe selbstgemachten Ayran mitgebracht. Und holt dann so ein großes Glas raus.
What, Alter?
Und Naima ist, die macht so, die ist ja sehr hippie, das ist ein Hippie-Mädchen, sage ich jetzt mal so. Obwohl das
lieb gemeint.
Also sehr lieb gemeint. Aber sie ist jemand, die bringt auch coole Sachen mit, aber selbstgemachten Ayran, weiß ich nicht, keine Ahnung. Gestern Abend hatte ich dann so einen Durst und hab den Ayran und hab auch mich ein bisschen lustig drüber gemacht. Das war nicht so richtig vielleicht cool, wenn sich jemand die Mühe macht und den selbstgemachten Ayran mitbringt. Aber wie kommt denn das, wenn ich das nächste Mal bei dir bin und bringe 2 Liter selbstgemachten Ayran mit? Freust du dich drüber? Denkst du auch, irgendwas ist nicht in Ordnung, oder?
Ja, also, Ayran ist so ein Getränk, wo ich schon sagen muss, also jetzt no offense, und es gibt viele Leute, die lieben Ayran. Aber
ich
selbst
lieb Ayran auch.
Ayran aus dem Kühlregal von der Fabrik hergestellt, ist es was, womit du mich, das würde ich, wenn ich in der Wüste wäre und es gäbe nichts zu trinken, würde ich wirklich seriously über drüber nachdenken, ob nicht vielleicht vertrocknen und verdursten
ernsthaft?
Eine sinnvollere Angelegenheit
ist. Magst du kein Ayran?
Absolut nicht. Und zwar so richtig, dass ich wirklich würgen muss, weil diese Kombination aus Milch, Joghurt und diese leichte Salzigkeit ist leider, ich bin zu kartoffelig dafür.
Nee. Gestern habe ich den Ayran von Naima getrunken und der war wirklich sehr, sehr gut. Salz, Zitrone, Joghurt, ich glaube, da sind sehr wenig Zutaten, ziemlich einfach zuzubereiten. Allerdings, aus meiner Zeit, als ich noch in Neukölln gewohnt habe, kann ich Folgendes dir sagen, umso tiefer du nach Neukölln eindringst, umso besser wird der Ayran. Mhm. In so einem Laden, in so einem Köfteladen, wo sie hinten noch so eine Ayran-Maschine haben, die sich so dreht und wo du das in so einem Metallbecher... nicht Slushy. Du weißt, kennst du diese Ayran-Maschine?
Ja, ich weiß. Mhm.
Und dann kommt der Typ mit so einem Kupferbecher an und oben schwimmt noch so ein dicken Stück drin rum. Mhm. So dickmilchmäßig, so joghurtmäßig.
Lecker.
Das ist wirklich. Und das trinkst du, zischst du weg. Das ist der allerbeste Ayran. Und wenn wir schon jetzt gerade hier sind bei Neukölln, beziehungsweise in türkischen Restaurants, was ich unfassbar gerne esse, ist der Milchreis. Die Milchreiszubereitung von türkischem Milchreis ist anders als die deutsche. Und ich weiß nicht genau, was Unterschied ist, das muss ich mal herausfinden. Auf alle Fälle ist es, glaube ich, wichtig, den Reis vorher zu waschen, aber generell, das mache ich zum Beispiel nie. Wäschst du Reis,
ja,
bevor du
kochst? Ja, habe ich irgendwann mit angefangen, als, ich glaube, Enissa Amani hat mir das in der Kochsendung beigebracht und seitdem mache ich das. Oder war
hab
das?
Habe ich nämlich nie gemacht.
Lady
oder
Bitch
wurde
Ray,
mir jedenfalls. Und dann gibt es, der ist viel flüssiger. Der ist viel viel milchiger, viel flüssiger als der deutsche, der so fest ist jedenfalls, den ich so kannte aus meiner Jugend. Und wenn es diese Bleche, diese Dinger gibt irgendwo und ich hole mir gerade irgendwie eine Falafel oder so, nehme ich mir immer so einen Milchreis mit. Mhm. Ich muss mir das mal angucken, die Zubereitung, was da genau der Unterschied ist, ist jedenfalls formidabel. Ich glaube, damit könnte man dich auch überzeugen.
Von der Konsistenz oder ist da noch ein Geschmack, ist da irgendwie so, keine Ahnung, Kardamom drin, irgendwie so ein besonderer Geschmackszutat? Oder ist die Konsistenz das Besondere?
Die Konsistenz und dass der so vanillig ist.
Ja, okay. Da werden sicherlich sehr, sehr viele Leute jetzt angeregt sein und uns...
Und vor allem, dass er so flüssig ist.
Also verdient eigentlich eher den Namen Milchreis, weil der deutsche Milchreis in der deutschen Zubereitung ist ja eher Puddingreis. Das ist ja wirklich sehr fest, ne, wie Quark eigentlich.
Genau, und ich mag das lieber, dass das so ein bisschen flüssiger ist.
Du, Olli, wir haben ja in der letzten Sendung zum einen noch gesagt, wir reden über die Träume. Das würde ich jetzt nochmal für die nächste Sendung vorbereiten. Aber die großen 5 dummen Mythen. Ich weiß, wir sind schon ziemlich lang in der kurzen Sendung, aber wir sollten eigentlich das noch...
Wieso ist es Mittwoch? Wir geben den Leuten alles. Ich bin nur gerade hier so ein bisschen...
Geh du mal in die iPad-Google-Welt. Ich mach schon mal hier das.
Die großen 5. Definiert von Böhmermann und Schulz.
Ja. Was guckst du so verloren?
Türkischer Milchreis gehört in seinen vielen Varianten wohl zu den bekanntesten Süßspeisen der Welt. Original türkischer Milchreis erinnert an einen cremigen Reispudding, kommt aber ohne zusätzlicher Stärke aus. Aha. Die holt sich das Südlack nämlich aus dem Reis. Für die cremige Konsistenz wird schlussendlich durch das längere Kochen der Milch gesorgt. Mhm. Berühmt ist hierfür übrigens der Hamsiköy Südlakçı aus einem Dorf in den Bergen der türkischen Schwarzmeerküste. Für diesen gebackenen Milchreis wird das Südlack aus Rohmilch mit nur wenig Zucker mehrere Stunden eingekocht. Südlack-Rezept.
Guck mal an. Ja, hier lernt man ja richtig was über die Welt bei Fest und Flauschig.
Ja, genau. Es ist die große Reisesendung. Wir machen heute die großen 5 Mythen. Ich habe unzählige Mails von Leuten bekommen und habe jetzt einfach 5 rausgesucht. Ein paar sind von mir, ein paar sind auch mir zugeschickt worden. Und ich könnte bestimmt auch die großen 10 jetzt machen. Aber wir machen mal 5 Mythen. Das Ganze ist entstanden, weil wir letztes Mal geredet haben über die Area 51. Da hat mir jetzt ein Hörer geschrieben, das ist gar kein gesperrt wegen Außerirdischen, sondern weil die da derbe Experimente machen und derbe Waffen und derbe Flugzeuge und sowas alles. Habe ich mir schon gedacht, dass es so ist. Aber trotzdem arbeiten die mit dem Mythos. Zum Beispiel ist da so ein Café, da wird so ein Alien angemalt. Also es wird ja mit dem Mythos gespielt, dass dort mal Aliens gelandet sind und seitdem ist dieses Gebiet kontaminiert bzw. abgesperrt. Mhm. Deswegen haben wir gedacht, was gibt es noch so für einen Scheißdreck, was den nicht nur die Amis erzählen. Und ich fange mal an mit meinem Platz 5.
Ja.
Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Platz 5 haben mir ganz viele geschrieben. Mich auch. Als Kind ist es vielleicht witzig, aber irgendwann reicht es mit Nessie, Yeti und Bigfoot. Hat es nie gegeben, diese Idioten. Nessie, keine Ahnung was, hat ein besoffener Schotte irgendwie doppelt geguckt. Yeti, Bigfoot, war vielleicht wirklich Reinhold Messner, der einer getroffen hat. Da gibt's doch diesen Witz, treffen sich zwei Yetis, sagt der eine, ich habe neulich Reinhold Messner gesehen, sagt der andere, gibt's ihn wirklich? Und das ist irgendwie, man soll die Leute, hört auf, also es ist eine süße, niedliche Geschichte, aber Nessie, Yeti, Bigfoot, natürlich große Mythen, große Scheiße und es ist auch die große Realismus-Sendung, die wir hier manchmal machen. Deswegen abschaffen die drei, raus aus Deutschland.
Bei mir auf Platz 5 der großen 5 dummen Mythen ist natürlich, ich muss es zumindest auf Platz 5 reinbringen, ist natürlich Hitler. Ein Mythos, der bis
war
heute...
War gar kein cooler Typ, ne?
War erstmal gar kein cooler Typ. Und Hitler, der ja quasi ab dem Moment seines Todes, aber auch schon zuvor, eine Projektionsfläche für die wenigen, die noch übrig geblieben sind, Gutes, aber vor allen Dingen für sehr viel Schlechtes und das ganze Unheil und Verbrechen diente. Also alles wurde am Ende auf Hitler geschoben. Ich war ja, als ich auf Tour war, bin ich in Nürnberg gewesen und war in der Gedenkstätte und in dem Museum zu den Nürnberger Prozessen und bin in diesen berühmten Saal 600 gegangen, wo sie alle saßen. Und habe ich das schon von erzählt oder habe ich das noch nicht erzählt?
Nein.
Ach guck mal, ja stimmt, ich war ja auf Tour. Nee, ich hab's natürlich oft erzählt, aber hab's auf der Bühne erzählt, aber nie hier. Und dann habe ich danach angefangen, es gibt noch sehr viele Tonaufnahmen von den Nürnberger Prozessen. Und selbst als quasi das Dritte Reich noch ganz kurz vorbei war, selbst Göring und alle anderen haben immer gesagt, ja am Ende war es ja der Führer und man hat immer nach oben geguckt und hat quasi zu dem Mann aufgeschaut, der dann alle Entscheidungen getroffen hat und auch zu verantworten hatte und der sich dann relativ schnell aus der Verantwortung gestohlen hat. Und dadurch, dass Hitler so omnipräsent ist, dass in dieser Figur, die so abstrakt ist und gar nicht mehr so menschlich ist und auch das Menschliche von diesem verrückten, exzentrischen, egozentrischen, wahnsinnigen, verrückten Freak, dass das so alle Menschlichen enthoben ist, wird da wahnsinnig viel dummes Zeug drum erzählt. Von diesem Witz, dass er nur ein Ei gehabt haben soll. Von dessen Sexualität. Es wird alles größer oder kleiner gemacht, je nachdem, wie man es gerne hätte. Und es wird vor allen Dingen immer noch wieder aufgeköchelt, weil jede Nacht laufen auf irgendwelchen Sendern, die Leute ziehen wollen, irgendwelche weirden Hitler-Dokus oder Spiegel-TV wird wiederholt, wenn Dr. Mark Benecke sich das zum 100. Mal noch in den 90er Jahren diese Fragmente von Hitlers Kiefer anguckt vor laufender Spiegel-TV-Kamera. Und einer der großen dummen deutschen Mythen, und ich finde es immer schön, wenn man versucht, das irgendwie aufs Menschliche runterzubrechen. Der Typ muss wahnsinnig gestunken haben, weil er halt.
Ja, und vor allem, er hatte wirklich keine Ausstrahlung gehabt. Stellt euch mal Folgendes vor: Ihr steht irgendwo oder sitzt im Wartezimmer beim Zahnarzt und da sitzt Hitler mit euch. Nur diese Person, das Äußerliche. Da würdest du ja auch denken, Alter, wie ist
das? Was ist das für ein Bart, Alter? Überleg, komm mal klar, Alter.
Aber auch so, der hat ja keine Ausstrahlung. Der war einfach wahnsinnig wütend, aggressiv, cholerisch, größtenteils diktatorisch. Aber ich finde jetzt, wenn man dem jetzt einfach raus aus der Uniform, rein in die, also in den
Pyjama,
in
PJ.
Stellt euch den mal im Pyjama vor. Da ist er nichts mehr von dieser, auch abgesehen von dieser Uniform, war da wenig auch schon. Wässrige Augen, klein irgendwie, nicht sehr groß gewesen auch so. Also Körpergröße spielt jetzt keine Rolle, aber.
Oh doch, schon, würde ich schon sagen. Wir beide als sehr große Menschen können ja sagen, kleine Menschen, auf die schauen wir eigentlich herab. Also technisch jetzt nicht. Also
technisch.
Ne, also, genau. Ja, also der Mythos Hitler, der große deutsche dumme Mythos, das wird ewig so weitergehen und ich finde es besonders tragisch, so gerade junge Leute und die sich keine Gedanken darüber machen, dass das so, ja, der kam dann mal, dann hat er die Deutschen verführt, dann ist er weg gewesen und danach war alles wieder wie vorher und im Grunde genommen, die Leute haben ja gar nicht, also die haben ja gar keine Schuld daran und dafür ist das natürlich ganz toll, also auch ein nützlicher dummer Mythos für viele dumme Deutsche. Das ist mein Platz 5.
Sehr gut. Mein Platz 4 ist der amerikanische Traum. Dieser Satz immer vom amerikanischen Traum, vom Tellerwäscher zum Millionär. Das haben wir geschafft, damals in New York. Er hat mit einem ganz kleinen Laden angefangen und er hat es geschafft, das Imperium zu machen. Du kannst das Imperium aber auch zerstören und ein Vollidiot werden. Und ich glaube, das ist außerhalb der USA, vor allem in der jetzigen Zeit, sehr gut möglich, vom Tellerwäscher zum Millionär zu werden. Das ist keine amerikanische Sache. Dieser Traum, dieser Wachstumstraum von alles ist möglich und so, der ist schon lange verpufft. Der amerikanische Traum ist schon lange ausgeträumt. Oder ist er irgendwo zum Albtraum geworden? Aber dieser Satz vom amerikanischen Traum, ein riesiger Mythos, der mich nicht mehr abholt, mich vielleicht auch nie richtig abgeholt hat. Sowieso, dass ein Land sich herausnimmt, zu sagen, unser Land ist der große Traum, der amerikanische Traum. Da konnten sie sich selber lange verarschen, genauso mit Area 51. Weil es das Land nicht so lange gibt, ist da Religion auch so doll noch verankert, weil das noch so halbwegs fresh ist. Und dann halten sie sich daran auch fest, was jetzt eigentlich schon mein Mythos Teil 3, egal. Machen wir erstmal den amerikanischen Traum. Das ist meine Nummer 4.
Bei mir auf Platz 4 der großen 5 dummen Mythen sind satanistische Geheimlogen. Ich war mal bei einer Privatveranstaltung, beim privaten Essen mit ganz netten Leuten, mit denen man nicht so oft zusammensitzt, aber ab und zu trifft man sich und dann haben wir irgendwie gegessen und so. Und es war ein netter Abend und auf einmal
fing... Und dann seid ihr in den Keller gegangen.
Und auf einmal fing einer an zu erzählen, ja, es gibt irgendwie eine, ja, hätte man da im Internet gelesen, es gibt irgendwie satanistische Geheimlogen und das wäre auch ein Riesen, mit einem Riesen, da ist auch, sind auch Regierungskreise drin verwickelt und so. Und alle aßen so und waren so ein bisschen so, ist das jetzt ein Witz? Was ist denn jetzt hier gerade los? Und es war aber bassernst gemeint, so richtig todesernst. Und die Person, die das da irgendwie erzählt hat, hat gedacht, jetzt sind wir hier in vertrauter Runde, jetzt kann ich das ja mal meinen Freunden alles stecken, was ich hier rausgefunden habe. Und ich so, what's going on, Alter? Wenn du dich jeden Tag damit beschäftigst, mit diesen ganzen Verschwörungstheorien im Internet und so, dann denkst du so, bist du bescheuert? Alter, glaubst du, dass ich hinter Mond lebe und weiß nicht, wie das funktioniert? Und da ist eine lustige Geschichte. Also es gibt ja diese Domian-Geschichten, dass ab und zu mal so wirklich krasse Rituale von irgendwelchen merkwürdigen Freaks, die irgendwelche komischen Kutten anhaben. Das wurde gerne bei Domian erzählt, wo man aber auch nie so genau wusste, ist das jetzt irgendeine psychotische Halluzination oder ist das wirklich passiert oder ist das irgendwie organisierter Kindesmissbrauch, den es ja tatsächlich gibt. Aber
das glaube ich auch. Das hat aber nichts zu tun mit einer satanischen geheimen Sekte, sondern es sind einfach Verbrecher. Und das ist einfach, es hat nichts anderes damit zu tun.
Genau, also. Aber was ich total lustig finde und das poppt ja jetzt so vor einem halben Jahr auf, ich habe mal einen Einspieler gedreht fürs Neo-Magazin damals noch mit Johannes Strate von Revolverheld, wo wir beide so getan haben, als wären wir früher in einer Band zusammen gewesen und ich wurde dann rausgeschmissen und danach ist aus Johannes Strate und seinen Freunden Revolverheld geworden und da kam der große Erfolg, weil ich gegangen bin. So, das haben wir mal als Gag, weil ich das mal als Geschichte erzählt habe. Ich möchte an dieser Stelle zwei Dinge klarstellen. Zum einen, also ich finde es nett, dass Johannes es immer erzählt, aber wir waren nie zusammen in einer Band. Dafür war ich musikalisch nie gut genug. Und das Zweite ist, im Rahmen dieser Dreharbeiten habe ich mich als Jugendlicher verkleidet und habe also mich selbst dargestellt, habe so eine künstliche Zahnspange und so Locken und mir Pickel angemalt, wurden mir angemalt und ich hatte auch so eine Kette um und die Kostümbildnerin hat dann gesagt, hier häng dir mal diese lustige Kette um, es ist so ein satanistisches Ding und es geistert dieses Video rum und zum einen sind die Verschwörungstheoretiker der Ansicht, dass das tatsächlich ich bin, als ich 17 bin, dieses Bild, wo ich mit, keine Ahnung, mit Mitte 30 mich als 17-Jähriger schminke und dass ich Satanist sei, weil ich eine Kette aus der Requisite umgehängt bekommen habe. Aber behaupten das bassernst mit diesem Kreuz oder diesem komischen Sternchen da. Und das ist, ich finde, das ist also,
ich glaube, in der Geschichte der Menschheit gab es bestimmt satanische Rituale und sowas alles. Aber ich glaube, zu einem anderen Zeitpunkt und ich glaube auch zu ganz anderen Momenten als der Typ, dass er auf der Party
ist. Aber vielleicht, jetzt wo ich sage, dass ich glaube, dass das ein Mythos ist mit den satanistischen Geheimlogen, der größte Trick des Teufels ist ja, dass die Menschen glauben macht, dass es ihn nicht gibt. Vielleicht ist das auch nur umgekehrte Psychologie, dass ich satanistische Geheimloge jetzt sage. Und in Wirklichkeit gibt es das. Und wir sind, Olli und ich sind die Vorsitzenden einer satanistischen Geheimloge.
Genau,
und wir
versuchen hier mit unserem witzigen kleinen Comedy-Format irgendwie davon abzulenken.
Und überleg mal, was ist die Komplementärfrage der Spotify-Farbe grün? Rot.
Rot.
Richtig. So, lass das mal auf dich wirken. Mehr muss ich gar nicht sagen, den Rest kann man sich ja wohl selber denken.
Mein Platz 3 ist Gott. Sorry, ich will es hier auch nicht.
Und da, wieder ein Beleg dafür, dass du offensichtlich mit dem Teufel im Bunde bist. Hör auf, Gott runterzureden, ehrlich. Das ist zu auffällig.
Tut mir trotzdem schrecklich leid.
Welcher Gott denn?
Wie bitte?
Welcher Gott denn?
Alle Götter. Also, tut mir leid,
keiner,
ich glaube nicht an
kein,
Gott.
Soll nicht keinen dem Olli Schulz haben.
Ich möchte euch, also ich kann mir das alles nicht vorstellen. Ich möchte jetzt keine lange Abhandlung machen, damit Leute nochmal sagen, ich bin auch nicht zu sagen ganz stolz, ich muss auch nicht Leuten ins Gesicht rotzen, die an Gott glauben, dass ich nicht daran glaube. Ich glaube, das ist ein großer Mythos, ist der größte, den wir alle haben, den wir vielleicht auch teilweise brauchen. Ein Mechanismus, der entstanden ist, um Sachen zusammenzuhalten, der leider nicht genug erneuert wird. Religion hätte schon lange in allen Bereichen erneuert werden müssen, muss privatisiert werden, da bin ich felsenfest der Meinung, dass das da ganz dringend gemacht werden muss, hat nichts in der Öffentlichkeit zu suchen, so sollte jeder selber mit sich irgendwie ausmachen und vor allem nicht andere Leute damit belästigen und behelligen. Das ist ganz wichtig und Gott ist leider ein sehr alter Mythos, der nach sehr alten Regeln spielt und der noch sehr viel dafür sorgt, dass wir überhaupt sehr viele Probleme auf der Welt haben, dass viele schlimme Sachen passieren, dass viele Kriege herrschen, dass Menschen umgebracht werden, verfolgt werden und deswegen ist Gott für mich der größte Mythos von allen. Aber nur auf Platz 3, um ihn auch noch ein bisschen zu demütigen. So.
Meine Güte. Heute wollen sie es aber wirklich wissen. Aber in der Boomer-Cringe-Ausgabe, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Die hören so viele Leute nicht. Immer nur die Sonntagsausgabe. Die edgy-Sachen können wir immer noch mittwochs rausdrücken. Bei mir auf Platz, was sind wir da? 3? Ja. Platz 3 der großen 5 Mythen ist Atlantis, die versunkene Stadt. Da will ich gar nicht so sehr ins Detail gehen, weil das Spannende an dieser Atlantis-Geschichte ist, dass es eine Zeit gab in der Menschheitsgeschichte, wo die Menschen...
Da wünsche ich mir aber, dass es das gegeben hätte.
Genau, und da bist du nicht der Einzige. Es gab eine Zeit in der Menschheitsgeschichte, wo die Theorie der versunkenen Stadt oder des versunkenen Kontinents Lemurien oder Lemuria und die versunkene Stadt Atlantis wirklich... Ja, ich weiß nicht, ob es wissenschaftlich diskutiert nennen kann, aber von Leuten, die sich selbst Wissenschaftler nannten, ernsthaft diskutiert wurde. Und noch heute gibt es viele Leute, Anthroposophen, Leute, die irgendwie gerne an Dinge glauben, die man jetzt nicht so richtig mit Fakten belegen kann. Für die ist das ein Riesending. Dazu empfehle ich eine hier Podcast-Crossover-Empfehlung. Geschichten aus der Geschichte Nummer 280, der versunkene Kontinent Lemuria, wo das alles sehr schön erklärt wird von den beiden Geschichtsfreaks, Richard und Daniel. Übrigens habe ich Richard Hemmer, den einen der beiden, der habe ich in Wien beim Konzert kennengelernt zum ersten Mal. Habe ich ihm die Hand gegeben, habe ich mich total gefreut, war ich ein bisschen starstruck. Ich höre den immer und höre die immer. Und dann dachte ich, das steht jetzt da vor mir und redet genauso wie im Podcast. Das gibt's doch gar nicht.
Ich habe den lange nicht mehr. Ich hatte den auf mein letztes Jahr, als ich meine Reise gemacht habe und mit niemandem gesprochen habe, habe ich den Podcast viele Folgen gehört. Hat mir wirklich ausgesprochen gut gefallen. Muss ich auch mal wieder rein.
Mir gefallen die
Ist Feedback- das immer noch die gleiche Qualität oder sind die gleiche Qualität, abgehoben, weil
nein.
wir die hier so gehypt haben?
Ich glaube, der Daniel hat, glaube ich, eine Single rausgebracht und der Richard macht nebenbei irgendwie, verkauft Gewürze bei Rewe, eine eigene Edition, weil er so kochaffin ist. Aber ansonsten sind die straight real geblieben und was ich immer so ein bisschen blöd finde, dass sie so Feedback-Blöcke machen, das interessiert mich eigentlich nicht. Das ist, glaube ich, eher für deren Gewissen. Machen wir uns mal nichts vor, wenn du einen Podcast hast, der gut läuft, ist Feedback das allerletzte, was dich interessiert. Ganz im Gegenteil, das bringt dich ab vom Weg. Was soll das? Also Atlantis Platz 3 der großen 5 dummen Mythen und dazu weitergehend den Podcast Geschichten aus der Geschichte, der versunkene Kontinent Lemuria, Folge 280. Da erfahrt ihr alles über diesen Mythos.
Hast du dich eigentlich gerade aus meiner extra so ein bisschen rausgeredet, aus meiner Gott, so abdistanziert von meiner Gottansage, damit nicht du von Extremisten erschossen wirst, sondern nur ich?
Ja, und dann werde ich ich werde das ganze Erbe einstreichen, was dann bei dir ausgeschüttet wird. Und wir den Podcast gemeinsam weitermachen mit Kristall.
Muss die Hypotheken dann zahlen,
mit Kristall ja. Mache ich den Podcast dann weiter. Und sag ihm, er soll in jeder Moderation immer auch an dich erinnern, aber in Wirklichkeit ist das ein Plan, dass ich dich ins offene Messer laufen lasse, hier von Gottfans. So.
Mein Platz 2.
Jetzt kommt's.
Brunnenvergiftung der Juden, die alte Geschichte, die alte Leier, immer wieder die Rothschilds, die ganze Story, die seit vielen hundert Jahren herrscht.
Antisemitismus als großer dummer Mythos.
Ja, wollte ich gerade sagen, Antisemitismus als großer dummer Mythos, der einfach immer nur dafür sorgt, dass auch eine alte Lügengeschichte weitergesponnen wird, für Hass sorgt und für und einfach ein ganzes Volk irgendwie, wie sagt man so schön, einfach Menschen einfach darstellt, auch verteufelt und so. Und wenn man sich da mal so ein bisschen reinliest, so, dann sieht man, dass es auch ein uraltes Hirngespinst ist, sowas zu erzählen. Wie oft habe ich Taxifahrer oder auch generell Leute gehabt, egal aus welchem Kulturkreis, auch viele Deutsche, die immer noch den Juden irgendwie die Schuld geben. Natürlich nicht mehr das so sagen, sondern die machen das alles im Finanzwesen inzwischen so.
Ja, ja.
Und ist auch sehr ermüdend. Habe ich nämlich gerade wieder vor 3 Tagen gehabt, so ein Gespräch. Ich war nur Zeuge im Imbiss und konnte mir das alles anhören, wie zwei
Menschen. Gallis,
ja, so zwei ganz feine Kerle sich darüber unterhalten haben, dass der Jude ja alles kontrolliert. Und wann ist dann. Keine Ahnung. Naja, deswegen ist die Brunnenvergiftung der Juden, womit ja alles angefangen hat, mein Platz 2 der großen Mythen.
Ja, selbst das ist, glaube ich, ein Mythos, dass es damit alles angefangen hat, in Anführungsstrichen.
Ach ja, natürlich, also generell.
Na, bei mir ist auf Platz 2 der großen 5 dummen Mythen ist. Der Vogue-Bubble-Cancel-Culture-Mythos. Ich habe diese Woche ein fantastisches Video gesehen von dem großen Rohmaterial-Veröffentlicher Thilo Jung und seinem Kanal Jung und Naiv. Das Geile an dessen System ist ja, dass er einfach Leute ins offene Mikrofon laufen lässt und die einfach anfangen zu reden und sich dabei im Kopf und Kragen reden. Der hat die FDP-Politikerin und Bundestagsabgeordnete Katja Adler gebeten, mal zu erklären, was denn Vogue bedeutet. Und das sind wirklich 2,5 schmerzhafte Minuten. Weil du dir wirklich beim Denken und beim Tanzen durchs Minenfeld im eigenen Kopf zuschauen kannst. Und es ist im Grunde genommen, ist es so ein bisschen, allein der Begriff Vogue, das zu verwenden, geht nur als Witz, finde ich, in meiner Welt, weil es natürlich komplett herbeigeredet ist und einfach so eine geile Ausrede für, ja, ich habe Scheiße gebaut und jetzt gibt's halt auf den Arsch, wenn ich meine Meinungsfreiheit ein bisschen über die Grenzen des Möglichen oder dessen, was man machen soll, ausgedehnt habe, da kriegst du halt Fresse voll von egal wem und das dann zu disqualifizieren, so pauschal und zu sagen, jetzt, wo ich hier öffentlich einen Hitlergruß gemacht habe auf dem Marktplatz, kommt auf einmal die Vogue-Bubble und mit ihrer Cancel-Culture und jetzt bin ich nicht mehr Bürgermeister von Stadt XY. Nee, Alter, du hast einfach einen Hitlergruß auf dem Marktplatz gemacht oder keine Ahnung, bist Antisemit oder glaubst an Atlantis oder an Hitler oder an eine satanistische Geheimloge. Da ist das nicht die Vogue-Bubble oder die Cancel-Culture, das ist eine Welle deiner eigenen Dummheit, die von hinten kommt und dich einfach in das Loch zurückspült, aus dem du rausgekrochen kamst. So ist es nun mal leider. Und das so geil abzubranden und aber auch nicht so genau zu wissen, was es bedeutet, das finde ich einen geilen Mythos. Ich würde ihn auch gerne weiter kultivieren und kann nur sagen, das Schlimme an der Vogue-Bubble ist, ich glaube, es hat sehr viel mit jungen Leuten zu tun. Also grundsätzlich junge Leute, die noch frisch im Leben sind, die machen einem ohnehin das Leben schwer, weil die eben nicht mehr nur 10 Jahre haben und dann irgendwie reich und satt ins Grab sinken, sondern die wollen halt noch gestalten und wenn die sehen, oh Scheiße.
Die sind noch wütend und gallig.
Ja, genau. Und dann kommen die halt, dann ist es nicht Vogue, sondern es ist einfach jugendliche Energie, die da brodelt. Und
ja, das ist die eine Seite der Medaille, wo ich dir auch recht gebe. Denn die andere Seite ist natürlich, dass man, und davon sind wir wieder bei Pantera, wie lange willst du jemandem was vorhalten, wenn wie zum Beispiel jemand sich wirklich verändert hat, keine Ahnung, ne, vor 6 Jahren was gemacht hat. Die Sache ist halt, im Internet wird immer wieder Sachen hochgespielt, man fokussiert sich auf eine Sache. Ich meine, wenn jemand einen Hitlergruß gemacht hat, ist er wirklich auch dumm, ja? Tut mir auch echt leid.
Sagen wir mal den Kontext, in dem das Hitlergruß geht. bei laufender Kamera
irgendwo. Nee, Hitlergruß rede ich auch gerade gar nicht. Von grundsätzlich meine ich bei irgendwelchen Sachen. Ich wüsste nicht, wo es mit dem Hitlergruß geht, außer du spielst in einem Film Hitler.
Ja, oder man macht es eindeutig im satirischen Kontext. Das finde ich auch schon okay. Es ist ja nicht so. Aber ist auch nicht mehr so die Zeit. Weißt du, vor 5, 6, 7 Jahren hat das nur irgendwie gejuckt und geschockt. Und
jetzt aber ich glaube so auch nicht an Cancel Culture. Ich habe vor ein paar Tagen die Doku gesehen von Apache. Ey, der spielt Lachses Arena und singt, 70.000 Leute singen Apache, Indianer. Und alle klatschen. Und da kommt auch keiner und
ja,
sagt,
ey, und Louis C.K. Madison Square Garden vorgemacht,
Alter,
vorgestern.
Alter, hab ich mir angeguckt.
Da hat er die Cancel Culture wieder richtig zugeschlagen. Und auch alles.
Ey, und es war so großartig. Ich bin extra wach geblieben. Man hätte sich die Show auch später angucken können. Und vor allem hatte der zwei Leute wieder im Vorprogramm. Und diese Frau, Adrienne Iannacci, heißt die, glaube ich, die liebe ich so sehr. Die hat so einen düsteren, geilen Humor. Und Louis C.K. ist einfach für mich immer noch der Beste. Nenn mir einen Stand-Upper, der besser ist. Ich liebe den über alles. Er hat mir jedenfalls wahnsinnig Freude
Dieter
gemacht.
Nur.
Dieter Nuhr natürlich, okay.
Du, Platz 1 der großen 5 dummen Mythen. Jetzt kommt's.
Bei dir. Nee, ich bin dran.
Du bist ja.
Haben mir viele Frauen geschrieben, dass ich das bitte zum Ausdruck bringen soll. Das sogenannte Jungfernhäutchen. Das Jungfernhäutchen, was nicht in dieser Form existiert, wie es existiert. Ich lese einfach nur das vor, was ihr auch im Internet lesen könnt. Das Jungfernhäutchen an sich ist mehr Mythos als Realität. Es gibt also keinen Vorhang, der das alles verriegelt, um das mal kurz auf den Punkt zu bringen, was viele Männer ja auch erwarten natürlich, ne? Dass die Frau verschlossen ist und vorher nie Sex hatte, damit sie auch wirklich als Eigentum gilt. Das ist ein Fieden.
Wie so eine Dose Erdnüsse, die man aufmacht,
genau,
Nutella-Glas.
Wie so eine Dose, dass da alles schön verriegelt ist. Und dieser Mythos hält sich seit vielen, vielen, vielen Jahrzehnten, Jahrhunderten. Denn das Jungfernhäutchen an sich ist mehr Mythos als Realität. Es gibt gar keine Membran, die den Vaginaleingang verschließt, wie in zahlreichen Kulturen angenommen wird. Vielmehr handelt es sich bei vielen Frauen um eine Art Schleimhautsaum, der wie ein kleiner Kranz die Öffnung der Scheide umrahmt. So, das ist so der Punkt. Alles Weitere kann man nachlesen. Da habe ich viele Links zu bekommen. Aber das sogenannte Jungfernhäutchen, das ja irgendwie eine ganz große Bedeutung für viele Leute beim Geschlechtsakt hat, beim ersten Mal, ist so nicht existent. Und wer darauf hofft, dass das und das mit der Frau passiert, sie blutet. Ich gehe jetzt nicht drauf ein. Wir sind ja nicht beim Sexualunterricht. Und Olli Schulz ist nicht euer Sexuallehrer, obwohl ich bei einigen das sehr gerne sein möchte, natürlich. genau, das ist mein Platz 1.
Bei mir auf Platz 1 der großen 5 dummen Mythen ist ganz klar natürlich, es ist wieder aktuell, es ist Dieter Bohlen. Ich weiß nicht genau, wann das so gekippt ist, wann der Schalter umgelegt wurde und der so eine Art übermäßige, übermenschliche Figur wurde, auch noch anders als jetzt so Günther Jauch und Thomas Gottschalk und irgendwie die Leute, die wenigstens mit unter Kommentierungen von Thorsten Schorn bei RTL mit Tomatensuppe beschmiert auf einem Kinderdreirad über den RTL-Studio-Floor robben. Das macht ja Dieter Bohlen alles nicht. Der immer so sich als Lichtgestalt inszeniert, auch in seinen Insta-Stories. Aber am Ende kommen immer nur irgendwelche weirden Bildschlagzeilen raus.
Wie ist das denn passiert?
Ich bin aufgewachsen in der Zeit, wo wir uns alle, und zwar richtig mit Anlauf 3000, über Dieter Bohlen und diese schrottige, dumme Musik lustig gemacht haben, wo der, wenn er bei Harald Schmidt war, so richtig die Hose runtergezogen bekommen hat, weil er einfach ein Dödel ist, also natürlich nett und so ganz bestimmt und so, aber das, was der macht und wie der mit Leuten umgeht und was da musikalisch bei rumkommt, was er für einen Geschmack hat, diese komischen, verfickten Camp David Klamotten, ich kann das alles nicht mehr sehen und ich weiß auch gar nicht, was in RTL gefahren ist, dass sie sich den Typen erstmal wegorganisieren, dann kommt der, tönt er da rum irgendwie bei Instagram, macht 7-mal Freenet-Werbung, dann lassen sich wieder weichquatschen und er kommt zurück wie irgendwie eine Neuauflage von Der Preis ist heiß und du guckst dir an, denkst du, ja, Walter Freiwald ist tot, Harry Weinfurt macht das auch nicht mehr und Dieter Bohlen ist irgendwie auch nicht mehr das, was er mal vor 30 Jahren war. Und ehrlich gesagt, vor 30 Jahren war er auch nicht mehr das, war nicht mal das, was wir glauben, dass er vor 30 Jahren war. Und dann ist er wieder mit irgendeinem Scheiß in den Schlagzeilen und irgendwie das so als Synonym für deutsches Showgeschäft, Alter, nee, bitte nicht, dann lieber Ben Zucker oder keine Ahnung, oder Giovanni Zarella oder das ist mir alles lieber als dieses komische Plastikgesülze und diese operierte Visage und es ist alles irgendwie so...
Und dann aber die, da ist einer mit dem Herz auf der Zunge.
Ja, nee, ja, ist nicht mit dem Herz auf der Zunge. Der hat
du kannst ihn überhaupt nicht singen.
Ja, Portemonnaie hat er auf der Zunge hauptsächlich. Und da soll, mach Mund auf und da soll Geld rein.
Ich dachte, RTL hatte vor 3 Jahren, da hieß es doch, oder 2 Jahren, vorbei, aus, hier, Verjüngung, wir gehen jetzt mehr, wir gehen auf die diversen Leute zu. Wir machen es jetzt, wir wollen es verjüngen, wir wollen frech werden, wir wollen weg von dem alten weißen Cis-Mann. Wie hat der alte weiße Cis-Mann sich wieder so nach vorne kämpfen können?
Ja,
hat
er noch einen
Schacht gefunden?
Er spielt wieder im Madison Square Garden. Er ist zurück, Dieter ist zurück. Egal, was für Geschichten gibt vom Backstage, wer sich da irgendwie beschwert hat über irgendwelches übergriffiges Verhalten, jetzt so gewaltmäßig oder sowas, oder impulsive Sachen, die beim Dreh passiert sind, ist alles egal. Irgendwie wird das weitergemacht und das funktioniert offensichtlich und ich weiß auch gar nicht, ich weiß wirklich nicht, wer es geil findet. Aber ist für mich ein großer
Mythos. Du dürftest das nicht mehr sagen jetzt, wo mit deiner bisschen neuen, sag ich mal, Ausrichtung im Fernsehen, dass du Louis C.K. noch gut findest, ne? Das dürftest, musst das dreimal sagen und auch so Typen wie Ricky Gervais, die du jahrelang angehimmelt hast.
Nein, ich finde,
oder so, wir haben uns so viele Links zugeschickt, auch privat über Louis C.K., aber das würden dir vielleicht deine Leute jetzt übel nehmen, wenn du denen noch was
Gutes zusprichst,
weil es gerade so ein bisschen cool ist, alle Weißen schlecht zu machen, oder?
Ich sag dir ganz ehrlich.
Ist das ein bisschen nur Image?
Lass mich mal ganz kurz ausreden, eine Frage stellen.
Bist du vielleicht so ein bisschen
wie
der Kai Pflaume der Politik, der ich so einschleimen will und immer genau das Richtige gerade sagen will, damit er richtig dasteht? Weil all die Sachen, die du mal gut findest, sind ganz schnell scheiße, weil der Zeitgeist das irgendwie hergibt. Und irgendwie finde ich das ein bisschen verlogen von dir.
Nee, ich find's einfach, wenn ich jemanden im Madison Square Garden vor Leuten Witze machen sehe und weiß, dass der quasi 3 Jahre zuvor sich vor irgendwelchen Leuten ungefragt einen runtergeholt hat im Backstage-Bereich.
Und das willst du dem jetzt immer vorhalten?
Nee, ich will
dem
nicht immer vorhalten, aber ich finde
und die ganzen Sachen, die er gemacht hat, kannst du nicht akzeptieren?
Ich finde auch, wenn irgendwie der Frontmann von Pantera einen Hitlergruß auf der Bühne macht und das Video nicht löschen lässt und sich davon nicht distanziert, schwingt das immer mit und ich kann nicht, obwohl ich das so wahnsinnig gerne machen würde. Lass mich doch mal ausreden, wenn du eine Frage stellst. Und wenn ich dann gerne auf ein Pantera-Konzert gehen möchte und dann immer daran denken muss, ist für mich der Konzertspaß und auch der Auftritt im Madison Square Garden nur halb so geil, wie er wäre, wenn ich das nicht wüsste. Und wenn ich das weiß, kann ich das ja nicht wieder, wohin soll ich das tun? Ins große Vergessen? Dass Louis C.K. einfach ein Wichser ist, der sich hinter den Kulissen vor weiblichen Kollegen einen runterholt? Ich finde das einfach scheiße und er hat sich davon nicht glaubwürdig distanziert. Fertig. So.
Und ich glaube, du laberst dem Volk nach dem Maul gerade mit dieser Art, mit dieser Auslegung, die du ganz lange jetzt schon irgendwie hast, dass du ganz schön mal das Thema ansprichst und das und gar nicht mehr deine ehrliche Meinung sagst.
Das ist meine ehrliche Meinung. Mich fickt auch echt an, wenn Dieter Bohlen mit Grund von RTL weggezogen
wird. Scheiße, das ist ja was anderes.
Ja, was ist der Unterschied? Du findest ihn halt nicht geil.
Das meinte ich, wo du gerade das gesagt hattest, zum Beispiel mit dieser, es gibt die Vogue, die Cancel Culture nicht, ne? Du bist aber auch jemand, der jetzt Leute auf eine Sache reduziert und damit dafür sorgt, dass keine andere Möglichkeit mehr entsteht, dass man was machen kann. Du kannst das jetzt ewig jemandem vorwerfen und ihnen aber auch nicht die Möglichkeit geben, dich zu entwickeln. Du hast auch viel Scheiße gemacht, viele unangenehme Sachen, wo du auch Leute verletzt hast, ohne dich zu entschuldigen oder wo du zu weit gegangen bist. Und ich finde das sehr unangenehm, so selbstgerecht immer nur auf eine Sache rumzuhacken. Ich habe solche unangenehmen Sachen in meinem Leben auch schon gemacht, wo du, wenn du die in der Öffentlichkeit erzählen würdest, auch irgendwie dich rechtfertigen müssen. Wir alle haben unsere Fehler. Wir alle, lass mich jetzt kurz ausreden, wir alle, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht auf die Welt gekommen, ich bin nicht so ein Fernsehtyp, der die ganze Zeit da irgendwie labern muss und eine Rolle darstellen muss, deswegen halte ich mich davon fern. Ich will meine ehrliche Meinung und mein Herz zum Ausdruck bringen und ich muss dir ehrlich sagen, wenn ich jemanden gut finde, finde ich ihn gut und kann ihn auch mal verzeihen und finde es trotzdem abartig, dass er das gemacht hat. Er hat viele dazu gemacht, er war der einzige Künstler, der ein langes Statement gemacht hat und gesagt hat, ich tue jetzt erstmal eine Sache, ich halte jetzt erstmal meine Fresse und überlege, was ich da gemacht habe. Er hat einen dunklen Humor, einen perfekten Humor und ich finde das so eindimensional von dir, dass du so bei gewissen Sachen genau darauf haust, wie das gerade in dieser, dies ja nicht existierenden Vogue-Bubble gibt. Du bedienst das nämlich ganz viel und benutzt das und bist auch gar nicht mehr ehrlich, weil ich weiß, dass du Louis C.K. immer noch viel lachen würdest dabei.
Und dir geht es aber nur darum, deinen
Arsch zu retten
und nicht einer von diesen Typen zu sein. Das wird nicht richtiger und nicht mehr dimensionaler, wenn du anfängst rumzumonologisieren und zu sagen, lass mich mal ausreden, du lässt mich ja selber nicht ausreden. Das ist nicht eindimensional, eine Vielschichtigkeit von einem Künstler anzuerkennen und sich, wenn du neue Informationen hast, dazu ein neues Bild zu bieten. Ganz im Gegenteil, ich finde es eindimensional zu sagen, ja, jetzt ist das passiert, ich lasse es aber raus, weil ich finde die Witze so geil und ich muss mir einen abgackern und lass mich doch für einen Abend vergessen, dass der Typ wahrscheinlich einfach ein Wichser ist und zwar im wahrsten Sinne des Wortes. Ich kann mir das auch angucken, aber ich finde dann irgendwie, das ist dann unangemessen, finde ich das, ich würde es nicht abgucken.
Soll ich mal sagen, und, Ricky Gervais, als ich den gesehen habe, waren alle deine Kollegen da und alle möglichen Leute.
Ja,
und
ich habe ihn oft
gesehen. Ja, ich weiß, du warst nicht da. Damit du dir jetzt auf die Schulter klopfen kannst. Nee. Aber du weißt doch ganz genau, was ich
sagen
will. Ich
weiß, was du meinst.
Und du schauspielst jetzt gerade hier von
Nein,
mir.
Nein, das ist nicht,
und
ich sag dir ganz ehrlich, nicht
geschauspielert. Und das ist völliger Quatsch.
Das ist nicht geschauspielert.
Und das weiß ich auch. Und die Sache ist die, dass du einerseits dir sagst, es gibt diese Vogue-Bubble ja gar nicht und diese Cancel Culture, aber andererseits die ganze Zeit sowas bedienst, indem du immer nur sowas raushaust, was jemand gemacht hat. Nein. Der eine ist ein Kokser, der andere ist ein Wichser, der andere ist das, der andere ist ein Vergewaltiger.
Nein,
aber so will ich nicht denken.
Ja, aber das ist sicherlich
meine Art,
guter,
über Leute zu urteilen.
Ist sicherlich ein guter Komiker und wir werden alle mega ablachen und ich finde auch Ricky Gervais fantastisch. Da ging es mir gar nicht um inhaltliche Sachen, sondern es war am Ende dann so, da dachte ich so, okay, jetzt fällt ihm nichts Neues ein und dann dreht er sich so um sich selber und es war vor allen Dingen super selbstreferenziell. Und
die neue Show von dem ist zum Beispiel auch wirklich nicht gut, weil nämlich der große Fehler wirklich ist, dass er nur noch über diese Twitter-Welt redet und so. Aber das ist das Problem. Aber irgendwie ist das alles nicht geil, Jan. Ich finde das alles, diese Art und Weise, wie wir über Menschen urteilen. Und weißt du, was das Problem auch ganz hart ist? Wir sind ja ein Lester-Podcast, ne? Aber die scheiß Wahrheit ist nun mal, dass es immer noch wahrscheinlich viele Menschen gibt, die da wohnen, irgendwie gut finden, den gucken.
Kann
und
ich
das
voll
ist ja
verstehen.
Die große Scheiße.
Kann
und
ich voll
gehöre nur, und du und ich, wir hören ganz bestimmt nicht dazu. Und du und ich, wir finden bestimmt auch keine Menschen geil, die sich für anderen Leuten einen runterholen oder Frauen belästigen. Finde ich nicht geil, findest du nicht geil. Ich finde nur eine Sache. Alter, ich habe besoffen mich auch schon in unangenehme Situationen oder Sachen gebracht meines Lebens. Ich bin trotzdem nicht der Typ, der nur auf diese Sache zu reduzieren ist. Und wir alle müssen aufhören damit. Wir müssen aufhören, Leute auf eine Sache zu reduzieren. Und das sage ich jetzt gar nicht, weil das mein großer Held ist, der Beste. Ich rede auch von anderen Leuten. Ich finde irgendwie diese Schlagwort-Argumentation auf eine Sache gefällt mir nicht.
Kann ich verstehen.
Als Künstler und als jemand, der in der Öffentlichkeit ist, will ich da nicht zugehen.
Ich verspreche dir hiermit hoch und heilig, ich werde Louis C.K. nie wieder darauf reduzieren, dass er ein guter Komiker ist.
Und trotzdem ist Phil Anselmo ein dummer Spaß, dass er das gemacht hat. Alles klar.
Das waren
die großen.
Was ist denn deine Nummer 1?
Definiert.
Dieter Bohlen.
Ach, Dieter Bohlen.
Und Schuld.
Mein Gott.
Oh, das wird wieder Ärger geben.
Mit wem denn? Mit der Vogue-Bubble oder mit der Cancel-Culture-Bubble oder mit den anderen?
Ja, ich weiß es nicht.
Ach.
Ich denke immer, du sagst das immer nur, um deinen Arsch zu retten.
Nee, gerade, aber vor wem soll ich den Arsch denn retten? Was ist das denn für eine Kategorie?
Weil wir alle untergehen. The shit is going down, Alter.
Nee, ich finde das, ich gucke mir das an, so, und ich denke auch, ey, lustiger Typ, aber ich kriege das nicht aus dem Kopf. Ich kriege das wirklich nicht aus dem Kopf. Also ehrlich nicht. Es gibt Leute, wo ich dann denke, okay, jetzt bin ich aber auch ganz froh, dass er oder sie jetzt den Scheiß gebaut hat, war vorher auch schon derbe genervt, Alter. Und man hat immer gerochen, dass das Scheiße Kacke am Dampfen ist. Und jetzt sieht man es mal. Das ist aber, das ist ja eh bei jedem so. Also Schadenfreude ist die schönste Freude. Aber es gibt echt, klar, bei Morrissey zum Beispiel, das trifft mich total. Ich finde das voll scheiße. Ich habe so viel Geld für Morrissey-Konzerte ausgegeben und ich habe trotzdem noch hier an meiner Wand, hier im Studio, hängt immer noch der Hemdkragen, den ich gefangen habe und damit verschwitzten 40-Jährigen an dem Hemd von Morrissey, was er ins Publikum in Pier 2 geworfen hat, gerissen habe, um diesen Kragen da abzustauben. Das ist natürlich immer noch alles da, aber es ist irgendwie nicht mehr so wie früher. Man guckt sich das, weil du gehst auch nicht zum Metallica-Konzert, weil du denkst, oh nee, ich will es mir nicht kaputt machen, so was früher war. So ist es.
Leute, ja, ich habe noch eine gute Nachricht zum Ende der Sendung.
Was denn?
Die neuen Manfred-Krug-Tagebücher sind draußen.
Ich hab's auch auf dem Zettel stehen, die neue Manfred-Krug-Tagebücher. Ich hab's noch nicht gehört. Ja, ist gut.
Ich auch nicht. Fange ich heute Abend an.
Yes.
Fange ich heute Abend mit an. Und ich hab noch was.
Hä?
Werner Herzog, das Tagebuch von seine Biografie von ihm gelesen, gibt es jetzt auch bei Spotify. Mega geil. Auch das, auch ein weißer alter Cisman, tut mir leid, ich habe zu viel weißer alter Cisman in meinem Repertoire. Auch der ist großartig und ganz toll gelesen von ihm.
Mit seiner komischen Art, mit denen er das dann liest, dem Sikinski sind wir dann raufgefahren auf den Pichumacho und haben dann irgendwie...
Ach, egal.
Siehst du, wo ist der Podcast? Fest und flauschig, bis Olli Schulz und Jan Böhmermann.
Jan Böhmermann denn hier mit der Vogue-Bubble ist er denn gekommen und hat dann das ganze Dorf abgebrannt.
Wir hören es am Sonntag wieder bei einer großen Ausgabe, die dann nicht nur so kurz ist wie diese hier mit 55 Minuten.
Alter, komm, wir haben auch eine Stunde gegeben. Sogar sehr launige Filme.
War alles drin
hier. Passt auf euch auf.
Ja, passt gut auf euch auf und seid schön vorsichtig mit euren Urteilen, sonst ereilt euch der Podcast-Fluch und Spotify bietet euch einen Exklusivvertrag an und ihr kommt dann nie wieder raus.
Und bleibt immer real, ey.
Ja. Na? Oder cool. Oder beides.
Oder cool, ne?
Ciao.
Und scheiß drauf, was die anderen denken.
Ja, geht euren Weg, ne?
Geht euren Weg. Bleibt euch treu.
Komm.
mal, wie sie da jetzt wegreiten, die zwei.
Guck mal, das hobbelt das Pferd von dem einen.
Da kommen, sind sie reingekommen auf ihren Gäulen, jetzt hobbeln sie wieder weg in Sonnenuntergang.
Ja,
rein.
Jetzt hobbeln sie in Sonnenuntergang und dann scheißen sie in die Wüste.
Mir gefällt die Dynamik von den beiden, weil man nicht weiß, ob sich echt hassen oder ein Wunschshow.
Jetzt baut der eine gleich aus dem Pferd ab für den Schneemann.
Also wenn mich fragst, sind zwei korrekte Typen. Arschlöcher und Hatschen, na klar, aber das sind sie ja alle.
Bleibt euren immer auf der Seele das Herz haben. Zunge meine ich, Zunge.
In meine Kathedrale in meine Kathedrale brennt eine Kerze.
Bleibt stark.
Nach dem Podcast kommt die Vorfreude auf den nächsten. Wie wär's mit noch mehr Vorfreude? Auf deinen nächsten Sommerurlaub mit HolidayCheck. HolidayCheck bietet dir tolle Expertentipps und Informationen rund um deinen Urlaub. Vor allem aber kannst du auf über 10 Millionen echte Bewertungen zählen. Jetzt buchen und kräftig sparen. Sichere dir mit den HolidayCheck Neujahrskrachern bis zu 400 € Rabatt auf deinen Urlaub. Auf holidaycheck.de/deal.